Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ulrich Kuhn ist mein Gast, der Intendant des Deutschen Theaters und auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Vor 5 Jahren, das war der 13. November 2015, haben islamistische Attentäter in Paris 130 Menschen getötet, im Bataclan, in dem Konzertsaal, in Bars im Pariser Nordosten und auch vor dem Stade de France. Mehr als 600 Menschen wurden verletzt. Und das ist natürlich ein Tag, dieser 13. November, an dem der Opfer dieses Terrors gedacht wird in Frankreich. Frankreich, Herr Kuhn, hat sich ja recht widerstandsfähig gezeigt. Man hätte fürchten können, dass sich das Land nach solch einem Attentat, und es sind ja auch andere noch gewesen, Charlie Hebdo hat es ja auch gegeben, populistischer färbt. Aber dann hat Frankreich 2017 Emmanuel Macron gewählt und der hat klar für Versöhnung sich ausgesprochen, für Gemeinsamkeit.
Ja, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Genau, entweder was bricht auseinander, eine Gemeinschaft, oder sie rückt zusammen und rückt zusammen, ohne sich selber zu radikalisieren. Mhm. Ne? Und das ist da offensichtlich gelungen. Das ist ja auch die Hoffnung, die man eigentlich immer hat, wenn man mit radikalen Taten, mit radikalen Tendenzen, Terrorismus konfrontiert ist, dass man die Wurzel der Gemeinschaftsfähigkeit im Grunde wieder mobilisiert und dass die ja in jedem drinsteckt. Das ist ja immer in jedem Menschen beides, ne? Dass er vereinsamt, dass er in der Vereinsamung sich ungerecht behandelt fühlt und irgendwo abdriftet. Und die andere Variante ist natürlich die, dass man den sozialen Zusammenhang wertschätzt und im Grunde gerade in der Bedrohung noch mal intensiver sucht. Und die Kultur zum Beispiel ist ja auch so ein Weg, die diese Bindekräfte, auch wenn sie kritisch arbeitet, stabilisiert eher.
Mhm. Kultur, dazu gehört auch das Lesen, dazu gehören die Bücher. Es gibt ein Buch in Frankreich, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und das haben zusammengeschrieben zwei Männer. Der eine ist Vater eines Attentäters, der andere ist Vater eines Opfers, einer jungen Frau, die gestorben ist bei diesen Attentaten am 13. November 2015. Und wir hören mal Georges Salin, eben diesen Vater dieses jungen Mädchens, das da sterben musste.
Es gibt Menschen, die stören sich daran, dass ich mich als Angehöriger nicht so verhalte, wie ich es in ihren Augen tun müsste. Ein Angehöriger, ein Opfer, sollte sich rächen wollen. Wie in Bruce Willis Filmen. Der Typ hat meine Tochter getötet, jetzt nehme ich meine Waffe und töte den Typen.
Und er sagt eben, ich will keine Rache üben.
Ja,
das ist bemerkenswert.
Dieser Dialog wurde ja begonnen von dem Vater des Terroristen, der ihn angeschrieben hat. Und dass er das dann nicht verhindert hat, sondern dass er sagt, der Vater des Terroristen ist auch ein Opfer. Also praktisch seines eigenen Sohnes, der einen Weg gegangen ist, den der Vater gar nicht verstehen kann. Wir haben beide unsere Kinder verloren, in einer sehr unterschiedlichen Weise. Und dass er eben nicht sagt, jetzt gibt es einen Fluch für die ganze Sippe oder für die Familie, sondern dieser verzweifelte Vater, die Väter sind jetzt Freunde geworden, so nennen sie sich. Und das Buch ist, glaube ich, sehr hilfreich und heilsam. Und dass es natürlich in der Umgebung von so jemandem auch jemand gibt, der oder viele gibt, die sagen, die Welt ist einfacher, hier stehen die Täter und ihre Angehörigen und wir sind die Opfer. Dass der das durchbricht oder dass die beiden das durchbrechen, das finde ich sehr, sehr, ja, irgendwie macht einem selber auch froh.
Macht einem Mut, dass das möglich ist.
Ja.
Das ist so eine sehr persönliche Ebene. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann eine politische Ebene aussehen? Wie kann man da gut agieren? Wir haben heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit Susanne Schröter gesprochen. Sie ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Und sie sagt, auf der politischen Ebene ist es aber ganz wichtig, dass man den sogenannten politischen Islam in Deutschland auch, jetzt nach Deutschland geblickt, sehr viel ernster nimmt. Und sie sagt, das tut kaum jemand.
Die Tabuisierung des Themas, auch schon des Begriffes politischer Islam, die geht durch alle Parteien, wenn man mal die Politik nimmt. Also ganz besonders natürlich auf der Seite der Linken, Organisationen, Parteien bis in die SPD, in die Grünen hinein, wo man sehr schnell, wenn man alleine eine bestimmte Terminologie benutzt, schon als antimuslimische Rassistin, als islamophob oder ähnliches denunziert wird. Aber diese Verweigerungshaltung der Realität ins Auge zu sehen, die geht auch in die Reihen der CDU bis in die CSU hinein.
Würden Sie ihr zustimmen, dass es da eine Tabuisierung gibt?
Auf der einen Seite gibt es eine Tabuisierung und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Tendenz, den ganzen Islam so zu vereinnahmen unter Islamismus. Also das ist sicher richtige Arbeit, das auseinanderzuhalten, weil im Namen von Religionen, da können wir als Christen gut mitreden, es sind unglaubliche Verbrechen passiert, wie halt immer alles, was so zum Dogmatismus neigt, auch dogmatische Tendenzen dann zur Folge hat. Und ich glaube, beide Gefahren sind da, dass man also jeden, das erzählen ja auch viele Angehörige des Islam, dass sie sagen, man wird auf der Straße beschimpft. Und die andere Gefahr, die wurde gerade auch beschrieben, dass man den Islamismus in seiner gefährlichen Tendenz oder den IS oder den politischen Islam dann im Grunde verharmlost oder nicht wahrhaben will. Und da die Trennschärfe hinzukriegen, ist sicher echte Arbeit, aber dafür gibt es ja dann Verfassungsschutz und dafür gibt es natürlich auch die politischen Instrumente, die dem nachgehen müssen.
Und es gibt die Islamkonferenz, also man hat ja doch durchaus einen Dialog geführt, aber wir hören nochmal Susanne Schröter, weil sie sagt, da ist noch Arbeit zu tun.
Also ich frage mich auch manchmal, was eigentlich los ist, dass man zum Beispiel nach diesen vielen Jahren Islamkonferenz, dass man da immer noch außerordentlich blauäugig nur auf bestimmte Akteure setzt, nämlich auf Akteure, die in großen islamischen Vereinigungen organisiert sind, die allesamt ein außerordentlich problematisches Islamverständnis haben und von denen die Mehrheit auch noch auslandsabhängig ist.
Ist wahrscheinlich ein Problem.
Das ist genau der Punkt, diese Auslandsabhängigkeit, die Gesteuertheit. Das ist auch bei den Hochschulen der Fall, dass man sagt, ja, wie sehr wird da eine Botschaft schon mitgesendet? Ich persönlich bin ja auch Teil einer Bemühung, House of One hier in Berlin, drei Religionen Kirche hinzukriegen, und sehe natürlich auch die andere Chance oder die andere Möglichkeit zu sagen, ohne blauäugig zu sein, wie kann man denn an Öffnungen arbeiten, dass jede Kirche das eigene hat, aber trotzdem sich die Durchlässigkeit für vielleicht die guten Botschaften der Religion zu bewahren. Also es ist kein Zufall, dass der Begriff Barmherzigkeit in der Bibel und im Koran eine zentrale Rolle spielt. Die Frage ist halt immer, in welche Ecke dieser sehr komplex aufgeschichteten Religion bewege ich mich? Und da kann man sehr viel ins eine Extrem und ins andere Extrem mitnehmen. Aber die Feindesliebe und so weiter sind ja alles Dinge. Deswegen glaube ich, ist es auch so schwierig, da einfach damit umzugehen.
Ja, in der Tat. Ein weites Feld, und wir könnten eine Stunde mindestens weiter darüber sprechen. Wir lassen es jetzt einfach in diesem Moment hier so stehen und gucken gleich mal ins Theater zurück, da wo Sie herkommen, weil der Zauberberg soll als Livestream Premiere haben nächste Woche. Und das, bevor er analog Premiere hat.